ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es geht heute um die immer älter werdenden Eltern in SWR 1 Leute und mein Gast ist Peggy Elfmann und wir beide haben ehrlich gesagt dieses Jahr Ähnliches mitgemacht. Ein Elternteil ist nach jahrelanger Demenz gestorben. Bei dir war es die Mutter, bei mir war es der Vater. Älter werden, das ist ja nichts, was wir irgendwie aufhalten können und es ist ehrlich gesagt ja auch nichts Schlimmes.
Das ist ja eigentlich was wir auch wollen, oder? Älter werden.
Eigentlich ja. Ja gut, einige steuern natürlich immer stark dagegen, was das Aussehen angeht. Oder sonst irgendwie sowas, aber was war es für ein Gefühl für dich, als du das erste Mal wirklich notiert hast, deine Mutter baut ab?
Ich glaube, ich hatte so verschiedene Phasen in diesen vergangenen Jahren. Also klar, zum einen war da die Diagnose von meiner Mama, als sie erfahren hat oder als wir erfahren haben, dass sie Alzheimer hat. Das war so ein Gefühl von, okay. Da war ganz große Angst mit dabei. Panik.
Machtlosigkeit?
Ja, Machtlosigkeit, ganz viel Unwissen, Unsicherheit. Ich habe dann das, was man meistens macht und eigentlich nicht machen sollte. Ich habe gegoogelt. Mhm. Und dann liest man natürlich überall Alzheimer mit 55, frühe Diagnose, schneller Verlauf. Und ich hatte wirklich Angst, also die Krankheit, dass sie ganz schnell voranschreitet und dass ich sie ganz schnell verliere und wusste überhaupt nicht, was passiert denn jetzt. Wie geht's der Mama weiter und was braucht sie auch und was kann ich auch tun? Und war ich war in einer anderen Stadt, hatte einen Job, ein kleines Kind und habe mir ganz stark auch die Frage gestellt, okay, was bedeutet denn das jetzt für mich? Muss ich das aufgeben, um für sie da zu sein? Kriegt der Papa das hin? Wie können wir das in die Wege leiten, mein Bruder und ich, damit es meinen Eltern gut geht und er sich gut um sie kümmern kann?
Bist du mit deinem Bruder oder mit deinem Vater auch so Situationen durchgegangen, dass man überlegt hat, hätte man im Vorhinein, also in früheren Situationen, schon was erkennen können?
Also rückwirkend haben wir schon oft dann gedacht, das waren schon Anzeichen, so vielleicht ein Jahr davor da, die uns natürlich stutzig gemacht haben. Wir dachten nicht, dass es eine Demenz sein könnte, sondern dachten halt, ja, die Mama ist überarbeitet, hat so viel zu tun in der Schule. Und aber rückwirkend sind das...
Gymnasiallehrerin.
Genau, sie war Lehrerin. Mhm. Aber rückwirkend sind das ganz eindeutig schon Symptome. Und ich weiß aber auch nicht, was wir jetzt groß anders gemacht hätten, außer vielleicht, dass wir vielleicht mal früher über Dinge gesprochen hätten. Das vielleicht schon.
Aber man schiebt es schon so ein bisschen auch vor sich her, ne?
Man schiebt es total vor sich her. Und selbst nach der Diagnose haben wir uns zwar getroffen und wollten irgendwie sprechen, wie es jetzt weitergeht, aber irgendwie wussten wir gar nicht, was wir jetzt bereden sollen. Und diese ganz großen Themen, sowas wie Pflegeheim, richtige Pflegebedürftigkeit, körperliche Pflege, da haben wir nicht drüber gesprochen, weil das schiebt man halt vor sich her. Und gerade wenn dann die Diagnose dasteht, das hat mir so eine Angst gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, mein Papa, der wollte halt gerne so das beibehalten, wie es ist. Und da fällt es einfach total schwer, drüber zu sprechen.
Müssen wir eigentlich auch unterscheiden zwischen den Begrifflichkeiten älter werden und alt sein? Älter werden, das klingt so nach so einer freundlichen Entwicklung und alt sein, das klingt nach sowas Endgültigem.
Ja, ich weiß es nicht, ob wir da wirklich unterscheiden müssen. Vielleicht sagen wir einfach älter werden, weil wir werden ja immer älter, oder? Und wann ist man denn alt? Das ist vielleicht die Frage.
Ja, kann ich dir keine Patentantwort drauf geben. Das ist ja wahrscheinlich auch eher ein Gefühl, als dass du es fix an einem Alter festmachen kannst.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Gefühl. So ein Gefühl, irgendwas funktioniert nicht mehr. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das mit meinem Papa schon vor ein paar Jahren immer mal so phasenweise hatte. Und immer dann, wenn er irgendwas nicht mehr konnte oder wenn etwas nicht mehr funktioniert hat, wenn er sich unsicher war mit irgendwelchen Bankverbindungen oder mit der Pflegeversicherung, da muss man ja ganz viel bürokratisches Zeug erledigen und Dinge einreichen und bekommt Formulare. Und ich meine, er war früher Schulleiter und total kompetent in solchen Sachen. Und als er das erste Mal so ein Formular bekommen hat und überhaupt nicht wusste, was da jetzt drin steht, dann hatte ich schon so dieses Gefühl, okay, er ist alt. Er kann das nicht alleine. Vielleicht ist das diese Unterscheidung. Alt sein bedeutet dann vielleicht wirklich Hilfe benötigen. Aber das muss ja nicht unbedingt was Schlimmes sein.
Als die Mutter von SWR1 Leutegast Peggy Elfmann die Diagnose Alzheimer gestellt bekam, du hast es eben schon gesagt, da war sie gerade mal 55. Dir geht es mittlerweile, Peggy, darum, dass die Kinder und Angehörigen vorbereitet sind, auch für solche Situationen, auf solche Situationen. Und du hast es schon so angerissen. Heißt, ihr wart es als Familie eben nicht.
Nee, wir haben nie drüber gesprochen, was wie sein könnte, wenn meine Eltern alt sind und Hilfe benötigen oder Pflege benötigen, wie das dann wäre, haben wir nicht drüber gesprochen. Und mein Papa ist ja ein ganzes Stück älter gewesen als meine Mama. Also es ist schon so, also es hätte vielleicht Anlass gegeben, sich mal drüber auszutauschen. Aber auch für meine Eltern war es eher so, nee, ist doch alles gut, passt. Gab keinen Grund, wirklich drüber zu sprechen.
Das heißt also auch so, also ihr musstet bei Null starten, was auch Beantragung von Pflegestufen angeht, wirklich diesen ganzen Papierkram.
Genau, Vorsorgevollmacht, ja. Patientenverfügung, das sind ja schon mal eigentlich die Basics, die eigentlich ja jeder Erwachsene haben sollte, ne? Aber das haben meine Eltern nicht gehabt. Irgendwie, ich weiß es nicht genau, warum, es gab keinen Grund. Aber das waren so die ersten Dinge, die sie dann gemacht haben nach der Diagnose, das zu regeln. Aber auch mit dem Pflegeantrag, ehrlich gesagt, das hat lange gedauert, weil meine Mama hatte dann zwar die Diagnose Alzheimer, aber ihr ging es ja gut, so nach dem Motto. Also die war körperlich fit, meine Eltern waren viel draußen unterwegs, viel spazieren, meine Mama ist noch viel gelaufen. Und dann war so dieses, ja okay, warum sollen wir jetzt einen Pflegeantrag stellen, warum braucht ihr jetzt eine Pflegestufe? Sie braucht ja keine körperliche Pflege. Und das habe ich ganz lange mit Pflegen verbunden. Und ich glaube, so geht es den meisten Menschen, dass Pflegen als körperlich Pflegen gilt. Aber dazu zählen ja noch viel mehr Aufgaben. Und da kann man natürlich auch schon eine Pflegestufe benötigen, beziehungsweise die Unterstützung von der Pflegeversicherung.
Weil man anfangs ja auch gar nicht weiß, was steht einem zu, was brauche ich tatsächlich alles, was ist überhaupt möglich?
Ja, also diese Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit der Demenzerkrankung? Und das ist vielleicht auch irgendwie nochmal das Besondere an der Demenz. Es gibt eben nicht die Demenz, sondern ganz verschiedene Formen. Und Mamas Arzt, der hat sich schon Zeit genommen, hat uns aufgeklärt. Aber in dem ersten Moment waren wir emotional so gefangen. Und dann hat er halt auch gesagt, naja, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie sich die Krankheit entwickelt und was das bedeutet, weil es einfach so individuell ist. Und das ist es halt auch. Aber er hat dann gesagt, ja, es kann halt sein, dass es wirklich sehr schnell verläuft. Kann aber auch sein, dass es ganz langsam verläuft, so zwischen 22 Jahren. Und ich erinnere mich, dass ich aus diesem ersten Gespräch rausgegangen bin und ein bisschen sauer war, weil ich dachte, der ist doch Arzt, der muss doch ein bisschen was Klareres sagen können und auch sagen können, wie wir der Mama helfen können und ob es nicht doch irgendein Mittel gibt, um diese Krankheit zu stoppen oder Therapien, was wir machen können. Ich habe mich da sehr hilflos gefühlt und habe mich vielleicht ganz die Journalistin in so eine Recherche reinbegeben und wollte alles Mögliche drüber lesen und auch mit dem Hintergedanken, hoffentlich finde ich was helfen kann.
Du hast gesagt, ihr habt vorher nicht drüber gesprochen, ihr habt es versäumt oder ist auch gar nicht für nötig gesehen. Habt ihr als Familie nach dem Stellen der Diagnose euch direkt zusammengesetzt und alles versucht anzusprechen?
Wir haben uns, ich glaube, relativ bald, vielleicht eine Woche oder so, danach getroffen und wollten, mein Papa hat gesagt, ja, was machen wir nun, wie geht's jetzt weiter? Aber da ist jetzt kein konkreter Plan oder so zustande gekommen, sondern das mit den Vollmachten. Und dann stand schon so im Raum, ja, okay, ist es gut, wenn meine Eltern da in ihrem Haus, in ihrem Dorf wohnen bleiben? Oder braucht es da eine Veränderung? Aber mehr als dieser Satz, den haben wir nicht ausgesprochen. Und es war auch so, es wirkte nicht wirklich gut, sage ich mal, in dem Sinne. Meine Eltern fühlen sich da wohl, haben sich da wohl gefühlt. Und gedacht, ja, warum sollen die jetzt nach München ziehen, wo sie eigentlich niemanden kennen?
Wo du wohnst.
Wo ich wohne und am Arbeiten bin. Und das ist ja dann auch immer, ich habe dann auch mit mehreren Menschen drüber gesprochen, die dann gesagt haben, für Menschen mit Demenz ist das vertraute Umfeld total wichtig. Und das war halt die Heimat. Deswegen stand das lange Zeit wirklich gar nicht in Frage, dass sie umziehen könnten.
Die Erkrankung deiner Mutter, wie sehr hat das dein Leben, auch das deiner Familie mit drei Töchtern dann auch nochmal beeinflusst?
Ja, im Verlauf natürlich immer mehr. Also es ist schon recht langsam verlaufen in den ersten Jahren. Meine Eltern haben das zu zweit, sage ich mal, gut hinbekommen. Mein Bruder und ich haben versucht, jetzt bei Arztterminen oder so zu begleiten, auch bei größeren Sachen, als es dann eben darum ging, einen Tagespflegeplatz für die Mama zu organisieren, bei sowas da zu sein. Und meine Mama hatte eine große Hinlauftendenz, also ist immer in Bewegung gewesen. Also es war irgendwie dann auch immer schwieriger für den Papa. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, im Haushalt läuft es auch nicht mehr richtig gut. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo mein Bruder Kai und ich öfters zu Hause waren und uns ganz bewusst abgewechselt haben, damit oft jemand da ist. Und ich eher so im Rückblick, je weiter Mamas Krankheit vorangeschritten ist, umso häufiger war ich ehrlich gesagt auch da, habe versucht, quasi im Homeoffice vor meinen Eltern zu arbeiten, um den Papa zu entlasten. Und es ist aber natürlich immer ein Nachhausefahren, um zu helfen gewesen, um da zu sein, um zu Ärzten zu begleiten, um Dinge zu regeln, auch aus München aus, Dinge zu recherchieren, Hilfsmittel, wo stelle ich einen Antrag, welches Pflegebett ist gut, wie machen wir das mit dem Badumbau, solche Sachen, haben uns schon alle sehr auf Trab gehalten.
Nein, es ist kein Hilferuf. Auch diese Bücher gibt es, die das schon im Titel deutlich machen. Das Buch von SWRs Leutegast Peggy Elfmann heißt Meine Eltern werden alt. Und das ist nun mal ein Fakt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Was lese ich darin? Ist das ein Ratgeber oder sind das gesammelte Erfahrungen? Wie würdest du es bezeichnen?
Ja, also Ratgeber bezeichne ich es total ungern, weil ich einfach niemandem sagen möchte, wie er Dinge zu tun hat. Aber vielleicht so ein bisschen was ist natürlich schon ratgebend, einfach weil ich von unseren Erfahrungen berichte, wie unser Weg war. Und wir haben vieles nicht so toll gemacht, beziehungsweise aus der Rückblende sage ich ganz oft, das hätte ich anders gemacht oder das war einfach schwierig, da habe ich gelernt. Also es ist ja dieses Pflegen und Helfen geht ganz viel mit Lernen auch einher, weil wenn jemand pflegebedürftig wird, dann kommen wir ja meistens als Angehörig zum allerersten Mal in so eine Situation und da macht man einfach Dinge falsch. Und die teile ich auch, weil ich es total wichtig finde, auch irgendwie zu teilen, was vielleicht nicht so gut geht, weil es eine Chance ist, für sich selber zu lernen, aber auch, dass andere davon profitieren. Im Buch gibt es aber auch einen Serviceteil, also einfach eine Sammlung an guten Adressen im Netz auch zum Thema rund um Pflegen. Also da geht es um Pflegeberatung, aber auch sowas wie das Thema Autofahren. Also die Fahrsicherheit ist oft ein großes Thema, wenn Eltern älter werden. Können die noch gut Autofahren oder nicht?
Also, hatte ich in meiner Familie auch. Na, wir fahren doch nur einen Ort weiter zum Supermarkt und das geht alles noch.
Genau, das ist ein Mega-Streitthema, kenne ich auch aus unserer Erfahrung. Und es gibt eben Stellen, an die man sich hinwenden kann, um das zu überprüfen. Oder auch, es gibt so einen Online-Test, der natürlich jetzt nicht das alleinige Kriterium ist, aber trotzdem eben diese Frage, was gibt es denn da für Möglichkeiten, sich zu informieren? Auch was jetzt das Thema Wohnraumberatung zum Beispiel angeht und diese ganzen Vollmachten, die man haben sollte oder für sich bereitstellen sollte, da gibt es auch Adressen drin.
Du hältst ja mittlerweile auch Vorträge zu dem Thema. Du sagst aber auch, wenn du sozusagen sprichst, dann hast du vor dir mehr Mütter und Töchter als Väter und Söhne. Ist das immer noch so?
Das ist so, es wandelt sich, glaube ich, ein bisschen, aber es ist schon viel weibliches Publikum da, ja.
Schon ziemlich viel Klischee, ne?
Na, es ist einfach Fakt. Also, wenn wir auch die Zahlen anschauen, es sind ja vor allem Frauen, die pflegen und sich kümmern. Es sind die Töchter, es sind die Schwiegertöchter oft auch. Die Statistik sagt, wenn es eben Männer sind, dann sind es oft die Partner.
Bei diesen Begegnungen mit anderen Menschen, denen das Gleiche vielleicht bevorsteht, die genauso da drin stecken, wie du drin stecktest, welche Reaktion hast du da erlebt, die dich auf welche Art auch immer bewegt hat? Eine Situation, die du mitgenommen hast?
Oh, das ist jetzt schwer. Also ganz oft bekomme ich gespiegelt, gerade auf tatsächlich diese ehrlichen Einblicke oder wenn ich eben sage, das und das war schwierig und da habe ich mich überfordert gefühlt und so bin ich damit umgegangen, dass das Menschen sehr berührt und sie mir sagen, danke, dass du darüber sprichst, genauso geht's mir und genauso fühle ich mich oft, aber ich weiß gar nicht, wohin damit und mich versteht sonst niemand, weil es irgendwie in meinem Umkreis vielleicht keinen gibt, der sonst pflegt. Aber von dir zu hören, dass es überfordernd ist, dass es anstrengend ist, dass man manchmal nicht weiß, wohin mit sich, das tut mir total gut. Und das sind Meldungen, die bekomme ich manchmal und ich finde sie auch für mich total schön, weil mir geht's ja auch so. Also ne, von anderen zu hören, ihnen geht's ähnlich, ist normalisiert dieses Pflegen so ein bisschen.
Du hast das Buch angefangen zu schreiben, während du deine demente Mutter begleitet hast oder ihr als Familie. Dann ist sie Anfang des Jahres gestorben. Hast du das Buch auch zu Ende geschrieben für sie?
Ja, ein bisschen auch. Ich habe dann nach Mamas Tod bestimmt 2-3 Wochen nicht schreiben können, auch nicht wirklich irgendwie arbeiten können und war wirklich irgendwie so in so einer Blase traurig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe das jetzt fertig, weil nicht, dass es einen Sinn hatte, aber ich habe ja ganz viel erlebt und es ist ja total hilfreich, das aufzuschreiben und anderen Menschen was mitzugeben. Und habe mir auch immer gedacht, meine Mama war immer ein sehr hilfsbereiter Mensch und auch im Schülerkontakt, also die Schüler sind immer zu meiner Mama gegangen und sie hat ihnen gerne geholfen. Und mich hat es so ein bisschen motiviert zu wissen, meine Mama fände es sicher gut, wenn ich das aufschreibe und fertig mache, damit wir anderen Menschen helfen.
Der blaue Planet, ein Lieblingssong von Peggy Elfmanns verstorbener Mutter, einer. Ihr habt eine Playlist erstellt. Was war da noch so drauf?
Ich glaube, ganz viel Schlager. Roland Kaiser, Howard Carpendale, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe diese Playlist erstellt, als meine Mama einfach auch schon nicht mehr sprechen konnte und eigentlich nicht mehr so viel gemacht hat, also viel so in ihrer Welt war. Aber ich habe gemerkt, dass Musik ihr total viel Freude macht und sie auch immer so ein bisschen wacher macht, lebendiger macht. Und das war dann schon eigentlich so die letzten 2 Jahre, hat die Mama oftmals geschlafen, Augen zu, war in ihrer Welt. Und es war dann gar nicht so einfach, miteinander in Kontakt zu kommen oder in Kontakt zu bleiben.
Das ist schon Wahnsinn, was Musik dann da für eine Wirkung hat. Du, bei dir ist es auch so gewesen, dass eure Mutter dann am Ende nicht mehr gesprochen hat.
Ja, schon eigentlich relativ lange nicht mehr, weil einfach der Arzt hat gesagt, also es sind halt immer unterschiedliche Bereiche quasi bei so einer Demenz in unterschiedlichen Phasen betroffen und bei ihr war halt das Sprachzentrum recht früh betroffen. Deswegen, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich sie habe reden hören. Das ist sehr, sehr lange her und das ist zum Beispiel was, wenn mir bewusst gewesen wäre, dass das dann einfach irgendwann mal vorbei ist, hätte ich sicher irgendwie noch Gespräche aufgenommen, ich würde gern noch mal ihre Stimme irgendwie hören.
Ja, ist bei mir auch so. Ich habe auch noch Fragen, die nicht gestellt wurden, Antworten, die ich nicht bekommen habe. Sobald Musik im Spiel war, was passierte dann? Gab es irgendwie ein Funkeln in den Augen oder merktest du, es passiert was im Körper?
Also oftmals überhaupt, dass die Augen aufgingen. Auch so eine leichte, vielleicht eine Körper hin und her Bewegung, so ein Wippen, so ein Schunkeln mit den Beinen. Genau, das waren so tatsächlich einfach körperliche Reaktionen. Und davor auch ganz oft, dass halt die Mama dann so getanzt hat oder sich bewegt, was auch die Kinder haben. Dann wussten die, Oma mag Musik oder wir machen Musik an und dann tanzen wir mit der Oma, weil es natürlich auch gar nicht so einfach war, sage ich mal, jetzt mit ihr was zu machen. Und das eine gute Möglichkeit für die Kinder war.
Du sagst auch, helfen kann es, wie du es nennst, Herzensgegenstände mit den Eltern zu sammeln. Was fällt da drunter? Was war es bei deiner Mutter?
Also darunter fällt ja so ein bisschen diese Lebensgeschichte der Person aufzunehmen, wertzuschätzen und zu wissen, was die Person einfach ausgemacht hat. Weil wenn ein Mensch alt wird und Hilfe braucht, dann kann er sich vielleicht nicht mehr so äußern. Aber all die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, die sind ja irgendwo da drinnen noch. Und Dinge, die wir mal gerne gemacht haben, da gehen halt Fachleute davon aus, dass das einfach so wichtige Ressourcen sind, die dann eben auch in der Pflegebedürftigkeit mobiler machen können, Gesprächsanreize sind oder einfach Lebensqualität schenken können. Und eine Idee ist eben immer so eine Biografiekiste zu packen, einfach wo man Herzensgegenstände, so nenne ich es, Dinge, die die Person gerne hatte, die sie berührt, die mit der sie was verbindet, da reinzupacken. Und das kann man halt rausholen, kann darüber sprechen, kann vielleicht zeigen, kann ihr davon erzählen und vielleicht was bewirken. Also es ist kein Rezept, dass es funktioniert, aber es ist eine Möglichkeit, die Person zu erreichen. Und in der Kiste für die Mama waren zum Beispiel, es waren Steine drin, weil meine Mama war Geographielehrerin und hat eine Bindung zu Steinen. Ihr Vater hat im Bergbau gearbeitet. Auch bei jedem Spaziergang, bei jeder Wanderung hat meine Mama immer Steine mitgenommen. Das war so die eine Sache. Dann waren da Medaillen drin. Meine Mama war in ihrer Jugend erfolgreiche Leichtathletin und mein Onkel hat ihm immer erzählt, wie sie so über ihrem Bett diese Medaillen aufgereiht hatte und es dann morgens geklimpert hat. Und wir uns halt dachten, ja, das ist vielleicht irgendwas, was sie an früher erinnert, was ihr sicher gut gefallen hat, worauf sie stolz ist, was ihr in ihrer Person wieder was geben kann und zeigen kann, was sie ist und was sie gerne mag.
Du sagst auch, zusammen kochen, zusammen spielen kann helfen. geht bei Demenz aber ja dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, es ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Hängt total von der Person ab, was sie mag. Und manchmal kommt man gar nicht von alleine drauf. Gerade dieses Kochen und Backen hat meine Mama eigentlich immer wahnsinnig gern gemacht. Das ging schon recht früh nicht mehr. Einfach weil das total komplex ist. Natürlich, wie viel brauche ich, wovon, wie viel Gramm Butter, Mehl und so. Und dann hat man.
Ja, auch schon, wie halte ich das Messer richtig?
Ja, also das war irgendwie schwierig. Das ging so mit ein bisschen Unterstützung. Aber das war jetzt gar nicht so, dass ich da dann große Freude hatte. Was aber hingegen gut funktioniert war, was ich gar nicht, glaube ich, initiiert hätte von alleine, war, dass wir Ball gespielt haben. Also wir waren im Garten und die Kinder haben gespielt. Und meine Mama, das war schon ein bisschen fortgeschritten nach der Demenz. Vieles war schwierig, aber sie konnte 1A einen Ball fangen. Und also das war so eine unbeschwerte Auszeit. Und darum geht's auch mir in dem Buch, nicht nur zu sagen, das müsst ihr machen oder darüber müsst ihr sprechen, sondern auch versuchen, ja, schöne Momente zu verbringen, um diesen schönen Moment zu verbringen, aber auch einfach so diese Lebensqualität aufrechtzuerhalten und der Person auch zu zeigen, na, du bist nicht nur alt und hilflos oder ein Patient, sondern da ist noch ganz viel Schönes auch drumherum.
13 Jahre lang hat SWR1 Leutegast Peggy Alfmann ihre demente Mutter begleitet, bis zum Tod. Das war für dich eine Selbstverständlichkeit?
Ja, es war selbstverständlich, dass ich für meine Mama da sein wollte. Gleichwohl ich, also als ich das anfangs gedacht habe, ja, nee, ich möchte für sie da sein und mich auch um sie kümmern, nicht wusste, was jetzt kommt und auch klar war, okay, ich bin jetzt nicht diejenige, die zu Hause einziehen kann und das übernehmen kann, weil ich Kind habe und woanders wohne und so.
Mittlerweile 3 Kinder hast. Mhm. Ist die Voraussetzung dafür, dass sowas so gut klappt und dass die Kinder das halt auch annehmen, die grundsätzliche Familienbeziehung? Also
ja, ich glaube schon, dass das natürlich einen Unterschied macht, wie man als Familie generell tickt, was für eine Bindung man zueinander hat. Und ich hatte eine gute, eine enge Bindung zu meiner Mama, meinem Bruder auch. Und das stand für uns beide irgendwie fest, dass wir für die Mama da sind. Und auch die Beziehung, die mein Bruder und ich untereinander haben. Also, dass wir immer sehr gut miteinander waren, gut miteinander sprechen können, uns total vertrauen. Das war immer so. Und ich merke auch, dass das jetzt ganz viel dazu beigetragen hat, dass ganz viele Dinge gut funktioniert haben in den vergangenen Jahren.
Was hattet ihr da für einen Ansatz, wenn du da jetzt drauf schaust? Ist das so was ethisch-moralisches?
Wie meinst du das?
Ja, dass das sozusagen von eurer Grundstimmung, von eurer Grundhaltung eine Selbstverständlichkeit ist, weil ich frage mich halt, wenn ich merke als Kind von älter werdenden Eltern, dass ich körperlich oder psychisch vielleicht gar nicht in der Lage bin, das zu schaffen, dann kann ich mich dem entziehen?
Ja, klar, ich glaube, es gibt total viele Gründe, weshalb man sich nicht um seine Eltern kümmern kann oder kümmern muss. Also hat ja nicht jeder eine gute Beziehung. Wir hatten eine und ich glaube, für uns fußt das auf der Liebe. Also dass meine Mama war für uns da. Wir wollten es ihr so gut machen, wie wir es irgendwie konnten und wollten unseren Teil dazu beitragen, dass sie mit der Krankheit gut leben kann, dass mein Papa sie gut pflegen kann. Also es sind ja dann 2 Menschen, für die man irgendwie da ist. Mein Papa, der irgendwie halt jeden Tag einfach da war und die Mama gepflegt hat. Das hat am Anfang nicht so eine Rolle gespielt, aber je weiter oder je mehr sie halt abgebaut hat, wenn man das so sagen will, und er halt auch im Täglichen einfach gebraucht war, körperliche Pflege, also gehen, aufstehen, hinsetzen, sowas alles ist ja auch was, da ist man einfach beschäftigt. Und uns hat schon auch Sorge gemacht, dass es ihm gut geht bei all dem Pflegen, weil für meinen Papa war der Fokus die Mama und hat alles dafür gegeben. Und gleichzeitig hat es ihn extrem gefordert, ich würde sogar sagen überfordert. Und es gab Phasen, da hat er das gesagt, da hat er mir auch oft gesagt, oh, es ist so viel oder ich kann mich gar nicht mehr hinsetzen und lesen. Und das war für mich so ein Satz, wo ich dachte, oh, das ist wirklich nicht gut gerade, weil mein Papa hat total gern gelesen und irgendwie in seinem Sessel zu sitzen und den Spiegel oder ein Buch zu lesen, das hat irgendwie für mich immer dazugehört. Und dann also er ist jemand, der nicht gern jammert oder andere Leuten zur Last fallen möchte. Aber wenn er mir dann in so einer Situation sagt, es ist schon ganz schön schwer, Und es ist schon ganz schön einsam. Dann habe ich gedacht, pff, okay, ich mache mir auch Sorgen um den Papa und nicht nur um die Mama. Und ja, was können wir denn da auch machen oder wie können wir da unterstützen? Das war ein ganz schöner Balanceakt oft und schwierig.
Ich glaube, schwierig ist auch so dieses grundsätzliche Gespräch zu führen. Du sagst, wichtig ist es, mit Mutter und Vater auch die Frage zu klären, wie soll es für dich weitergehen, ohne jemandem das Gefühl zu geben, der oder diejenige wird demnächst in ein Heim gebracht oder abgeschoben in An- und Abführung. Wie schwierig ist es da, den richtigen Moment zu finden und auch den richtigen Ton zu treffen?
Ich glaube, für die allermeisten vermutlich schwierig. Für mich war es extrem schwer. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das Thema so vor mir hergeschrieben. Also wir alle eigentlich Pflegeheim und wegziehen und wie wird das dann mal? Da haben wir nicht so richtig drüber gesprochen. Und wenn wir das mal angedeutet haben, dann hat mein Papa gesagt, ja, das hat noch Zeit oder es geht schon noch oder ich bin für die Mama da oder ich sag, wenn es nicht mehr geht. Und das glaubt man ja auch irgendwie gerne. Man denkt so, okay, er hat so einen Griff und ja, es geht schon irgendwie gut. Und das war dann irgendwie so, als meine Mama eigentlich gar nicht mehr gesprochen hat, dass ich gemerkt habe, Mist, wir haben da wirklich nicht drüber gesprochen und jetzt ist es einfach zu spät. Ich habe diese Chance, die wir eigentlich irgendwie gehabt hätten, habe ich verpasst und habe mir gedacht, okay, ich weiß, ich kenne sie und ich glaube, ich kann schon gut handeln in ihrem Interesse und dann für sie das Beste entscheiden. Habe aber gleichzeitig auch gedacht, okay, ich möchte eigentlich diese Chance mit meinem Papa nicht nochmal verpassen. Also ich möchte gern mit ihm drüber sprechen. Das war der Gedanke. Und dann habe ich gedacht, boah, wie mache ich das? Weil es jetzt nicht so ist, dass wir so ein inniges Verhältnis hatten und dass es uns leicht gefallen ist, über unsere Sorgen und Gedanken zu sprechen. Das war immer eher so, die Mama war mein Ansprechpartner an solchen Sachen. Und es hat sich schon verändert im Laufe von Mamas Erkrankheit, dass wir eine andere Beziehung zueinander entwickelt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mit dem drüber sprechen. Ich möchte ihn das gerne fragen. Und am besten ist natürlich irgendwie immer eine Situation oder einfach ein Moment, wenn Zeit ist, wenn man Ruhe hat, wenn nicht tausend andere Dinge erledigt werden müssen. Und die Mama war in der Tagespflege und wir waren zu zweit zu Hause. Und ich habe gesagt, du, ich würde mit dir gerne drüber sprechen, wie du dir das mal vorstellen könntest, wenn du jetzt älter bist, wenn irgendwas ist. Und ob du dir vielleicht vorstellen könntest, in ein Pflegeheim zu ziehen. Mein Papa hat nicht gesagt, ah, danke, dass du das Thema ansprichst, sondern war so, was soll das jetzt heißen? Willst du mich irgendwie abschieben? Willst du, dass ich in ein Pflegeheim ziehe? Und dann habe ich mich total getroffen gefühlt, weil ich dachte, nein. Und habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Aber ich mache mir halt Sorgen. Und das hat ihm dann gezeigt, ja, also sie macht sich wirklich Sorgen. Und ich glaube, das war für oder ist für Eltern vielleicht so dieser Punkt, wenn man merkt, das Kind macht sich Sorgen um einen, auch tatsächlich sich zu öffnen. Und er hat gesagt, ja, ich mache mir da auch Gedanken drüber, wie das werden könnte. Aber ich weiß es auch einfach nicht. Und ich habe gemerkt, wie schwer ihm das selber fällt, sich damit zu beschäftigen und sich klar zu werden, was er gerne möchte.
Liebste Mama, mir fehlen immer noch die Worte, um auszudrücken, wie sehr du mir fehlst, du warst mir die beste Mutter. Das schreibt SWR1 Leutegast Peggy Elfmann in ihrem Buch an ihre Mutter, die Anfang des Jahres verstarb. Welche Erkenntnisse hast du aus dieser letzten gemeinsamen Zeit gewonnen? Was war das? War es extrem intensiv, aber auch komplett anders, weil es ein anderer Mensch dann ja auch schon ist?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie anders, aber irgendwie auch nicht anders. Also na klar, nicht mehr die Mama, die sie vielleicht früher war in ihrem aktiven und zugehenden Wesen. Aber trotzdem hat meine Mama immer so eine Ruhe ausgestrahlt, dass ich dann auch am Ende, dass ich bei ihr irgendwie mich immer wohl gefühlt habe. Also diese mütterliche Nähe, diese Bindung war irgendwie immer da. Und ich erinnere mich auch daran, im Pflegeheim dann neben ihr zu sitzen und das einfach irgendwie schön war, da zu sein, auch wenn jetzt nach objektiven Kriterien eigentlich nichts mehr ging mit Reden oder ihr über die Hand zu streichen und zu merken irgendwie, dass ihre Hand und diese Berührung kann was berühren bei ihr und bei mir. Das sind so die Dinge, die ich noch mitnehme. Und ja, ich habe meine Mama als sehr herzensgut, lieb, tapfer irgendwie auch erlebt mit der Krankheit.
Du sagst, dass es für die Pflege von Angehörigen Herz und Verstand braucht. Wann braucht es mehr Herz, wann braucht es mehr Verstand?
Naja, es braucht Verstand, um diese ganzen organisatorischen und bürokratischen Dinge zu regeln. Und vielleicht auch manchmal, um Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidung zum Beispiel Pflegeheim, denke ich mir manchmal, vielleicht hätten wir die früher schon besser getroffen. Aber es war dann einfach eine Entscheidung, da bekommt sie die Pflege, die sie braucht. Das können wir ihr zu Hause nicht geben. Genau, sie braucht einfach eine andere Unterstützung jetzt. Und das war schon krass, der Verstand, der da für mich entschieden hat. Ich unterschreibe diesen Vertrag für sie und sie ist da am allerbesten aufgehoben. Ja, da musste das Herz dann irgendwie mitgehen. Und ansonsten braucht es halt total viel Herz, um, glaube ich, einfach da zu sein, loszulassen, aber irgendwie auch noch anzunehmen, was ist und mit der Person zu sein.
Was bist du für ein Typ im Alltag? Eher Herz- oder Kopfmensch?
Oh, eher sehr Herzmensch.
Das heißt, du musstest dich dann auch vor allen Dingen gerade mit deiner Mutter zusammen, die dir sehr nah war, echt überwinden, das Herz dann mal beiseite zu stellen und mehr mehr den Kopf walten zu lassen und entscheiden zu lassen?
Ja, das war also ein schweres Wochenende für mich. Ich wusste, das ist die richtige Entscheidung und sie braucht diese Pflege dort. Das kann ich ihr nicht geben, das kann der Papa nicht ihr geben, das kann keiner von uns ihr geben. Und es war trotzdem so schwer. Also ich habe lange nicht so viel geweint wie an diesem Wochenende, weil ich hier schon irgendwie immer die Hoffnung hatte, sie kommt wieder nach Hause, alles wird wieder gut, es ist vielleicht nicht so schlimm, sie lebt vielleicht noch jahrelang damit und sie ist, kann einfach weiter da sein. Und sie da so loszulassen, das war extrem schwer.
Stichwort Überforderung. Was dich angeht, deinen Bruder angeht, deinen Vater angeht, euch als Familie, an die Punkte werdet ihr auch gekommen sein. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit euch gemacht?
Ja, jeder, glaube ich, ist damit unterschiedlich umgegangen. Und diese Überforderungspunkte hat es für uns alle gegeben. Also mein Papa, glaube ich, am allermeisten, der im Alltag ja für die Mama da war, sich um sie gekümmert hat. Und das schon so ein 24-Stunden-Job ist, den aber keiner wirklich anerkennt oder wertschätzt. Und es oft so kleine Dinge ja sind, bei denen man Hilfe braucht. Also klar war dann der Pflegedienst da und die waren total wichtig. Ja, die sind dann vielleicht aber trotzdem eine Stunde am Tag oder so insgesamt da. Ganz vieles muss man alleine stemmen, wecken, aufwecken. Und vor allem auch immer diese Traurigkeit, die ja da gerade bei einer Demenz mitspielt, wenn ein Mensch Demenz hat, dass man irgendwie, ich glaube, immer unbewusst auch abgleicht mit der Person, die mal war. Und ich habe das an mir gemerkt, wenn Dinge nicht mehr gehen oder wenn irgendwas plötzlich mal verschwindet, also es sind ja immer so Wellen oder dann vielleicht auch wiederkommt, also die Mama am Telefon nicht mehr reagiert oder auf einmal nicht mehr die Treppenstufen gehen kann oder ich sie anspreche und sie mich gar nicht wahrnimmt. Das sind so Momente, wo ich so, oh, okay, es funktioniert nicht mehr und die haben mich schon so bestürzt und auch total traurig gemacht, weil es so klar wird, die Krankheit reitet voran und es ist eigentlich egal, wie viel ich tue, ich kann die nicht aufhalten.
Über 4 Millionen Menschen, damit über 80% der Pflegebedürftigen, werden in Deutschland zu Hause versorgt, überwiegend von Angehörigen und die Zahl ist steigend. Auch SWR1-Leutegast Peggy Elfmann hat es so gemacht. Die demente Mutter, die eigene Familie, den Job, das eigene Leben. Wie hast du das alles zusammengekriegt? Fragst du dich das auch?
Ja.
Und noch ein Buch geschrieben drüber.
Ja, klar schon, das ist viel und phasenweise hat sich das sehr überfordernd angefühlt, sehr quasi als müsste ich mich zerreißen zwischen all diesen ganzen Anforderungen, die da gestellt sind. Also einerseits irgendwie für die Mama da zu sein, bei ihr zu sein, andererseits für die Kinder da zu sein, noch ausreichend zu arbeiten, um Geld zu verdienen.
Hast du dir Hilfe genommen oder ihr euch als Familie auch, um damit besser klarzukommen?
Ich glaube, jeder hatte so unterschiedliche Strategien. Mir hat das schon extrem geholfen, mich an andere Menschen zu wenden. Und das erste so richtige war eine Angehörigenschulung von der Alzheimer-Gesellschaft. Ich hatte mich dahin gewendet, weil irgendwie mit der Pflegeversicherung so ein paar Themen offen waren und ich wusste, mein Papa macht es nicht von alleine, ihm ist es viel zu viel. Er hat auch nicht die Muße, sich dann quasi zusätzlich noch so damit zu beschäftigen und dachte, okay, dann gehe ich hin, dann kann ich irgendwie die Informationen mitnehmen und kann ihm das weitergeben oder kann das meinem Bruder weitergeben oder wir können das irgendwie klären. Und da waren ganz unterschiedliche Angehörige, also eine pflegende Tochter, Partner, Geschwister irgendwie so. Und ich habe das als so wohltuend erlebt, dass da Menschen sind, die irgendwie in einer ähnlichen Situation sind oder mal waren. Und ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt erklären, wie es mir so geht und was so permanent schwierig ist. Und auch, dass so eine Traurigkeit da immer mitschwingt, sondern das war ein großes Gefühl von, okay, die verstehen dieses Problem, hier bin ich jetzt gerade richtig und ich muss auch gar nicht mich offenbaren oder mich äußern, sondern ich kann erstmal quasi einfach mich angenommen fühlen. Und das ist auch so das, was dadurch, dass ich ja dann meinen Blog geschrieben habe, hat sich das so ein bisschen verstetigt. Ich habe Menschen getroffen, die eben in einer ähnlichen Situation sind, ganz viele pflegende oder angehörige Töchter auch tatsächlich und da sind auch Freundschaften drüber entstanden. Dieses Gefühl, sich gut austauschen zu können.
Du bekommst auch hier übrigens in der Sendung genug Zuspruch und Erfahrungen, die uns mitgeteilt werden, die ähnlich zu deinen sind. Da gehen wir gleich drauf ein. Ab dem kommenden Jahr, da wird es mehr Pflegegeld geben. Das ist ja erstmal grundsätzlich gut, aber das ist nicht das, was du so vermisst hast. Du sagst, pflegende Angehörige werden mit dem Pflegen mehr oder weniger alleingelassen. Was hättest du dir denn gewünscht? Was hätte enorm geholfen jetzt im Nachhinein?
Also man wird ja eigentlich nach der Diagnose dann schon recht allein damit gelassen, weil wir zum Beispiel gar nicht wussten, ja, an wen wende ich mich denn jetzt, was ist denn jetzt überhaupt wichtig und wie geht's denn jetzt weiter? Und ich würde mir da schon vielleicht ein bisschen mehr zugehende Beratung auch wünschen. Es gibt mittlerweile schon immer mehr Pflegestützpunkte, an die man sich wenden kann. Und die Pflegeberatung kommt auch nach Hause, aber man muss sich echt um ganz viel kümmern. Man muss ganz viel organisieren und ich glaube, bei uns war das jetzt echt hilfreich, dass mein Bruder und ich dem Papa viel abgenommen haben, viel angeleiert haben. Alleine ist sowas total überfordernd, überhaupt zu wissen, an wen wende ich mich denn überhaupt und was mache ich denn? Und ich würde mir zum einen wünschen, dass das leichter ist, dass man einen besseren Überblick bekommt, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es. Und dass es auch irgendwie natürlich mehr Angebote gibt. Also man weiß ja irgendwie, Menschen mit Demenz brauchen zum Beispiel eine Struktur, brauchen eine Routine, brauchen was zu tun. Die meisten sind dann zu Hause, vielleicht noch in einem frühen Demenzstadium und haben eigentlich nichts zu tun, aber sind halt irgendwie so, sag ich mal, rausgelöst aus dem, was sie davor haben. Soziale Aktivitäten sind wichtig, mit anderen Menschen zusammen sein. Und das sind zum Beispiel Tagespflegestrukturen, die da eine Möglichkeit sind. Da gibt es viel zu wenig Angebote in Deutschland. Also das ist was ich konkret ändern müsste, wovon es mehr braucht, um Menschen einerseits, die Erkrankung haben, was zu bieten, aber auch um die Angehörigen zu entlasten.
Jetzt wissen wir beide, wie die, nicht aus eigener Erfahrung, sondern halt auch, weil es in den Medien ja Thema ist, in der Politik auch diskutiert wird, wie die Lage in der Pflege ist. Siehst du da irgendwie in Zukunft, jetzt haben wir auch noch eine Regierung, die gerade aufgibt, eine neue, die dann demnächst irgendwie gesucht wird. Siehst du da irgendwo in Zukunft Besserung in Sicht?
Ich hoffe es stark, weil ich meine, der demografische Wandel ist ja da. Es ist klar, es werden mehr Menschen alt werden, es werden mehr Menschen Hilfe und Pflege benötigen. Und ich wünsche mir sehr, dass die Politik Dinge, die in der letzten Koalition ausgearbeitet wurden, dass das weiter verschärft wird und sich diesem Thema weiter angenommen werden muss. Also weil es ist ja auch so, die Angehörigen können das nicht alles auffangen, was jetzt professionelle Pflegekräfte zum Beispiel nicht leisten können, weil es auch immer weniger pflegende Angehörige geben wird. Also wir müssen als Gesellschaft schon auch irgendwie neue Konzepte vielleicht gar nicht mal entwickeln. Da gibt es ja Wissenschaftler und Fachleute, die sich damit beschäftigen. Die sagen zum Beispiel, es ist total wichtig, dass kommunal mehr passiert, dass eben in diese Richtung Caring Communities auf Ehrenamtsstruktur, dass da halt auch eine Verantwortung entsteht. Es kann nicht sein, dass es auf den pflegenden Angehörigen liegt und lastet.
Und wir kommen zu den Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Henrik Mjüch aus Möckmühl hat geschrieben, guten Morgen, ich pflege gerade meinen schwerkranken Vater. Ich gebe ihm wieder, was er mir gegeben hat, Würde, Liebe, Kraft, weil ich ihm und meiner Mutter herzlich danken möchte für das, was ich heute bin. Das ist wahrscheinlich ähnlich zu dem Ansatz, den auch du gewählt hast, oder wo du sagst, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit.
Ja, schon.
Und der gute Mann, der wünscht uns noch ein frohes Weihnachtsfest, wo ich bei dem Punkt bin, das wird das erste Weihnachtsfest ohne eure Mutter, ohne deine Mutter, ohne die Frau deines Vaters sein. Mhm. Was steht da an für euch? Wie geht ihr das an?
Ja, also irgendwie, da reden wir schon ein bisschen länger drüber, so, dass es ein schweres Weihnachten wird und wahrscheinlich traurig wird. Und ich merke das jetzt schon in dieser ganzen Vorweihnachtszeit, dass ich trauriger werde und dass mein Papa auch trauriger wird und sagt, ach, die Mama fehlt. Und ich meine, das sagt er das ganze Jahr. Aber das hat jetzt nochmal eine ganz andere Note, weil Weihnachten war früher, meine Mama hat intensivst dekoriert und gebastelt und das Haus war voll mit Weihnachtsdeko und mit Mama irgendwie, auch mit Plätzchen backen und sowas alles. Und das hat natürlich nachgelassen in den vergangenen Jahren und dieses Jahr ist es irgendwie so ganz anders. Und ich habe da schon einen gewaltigen Kloß im Hals, wenn ich dran denke, dann ein paar Tage nach Hause zu fahren und Weihnachten mit dem Papa, mit meinem Bruder. Und ich bin froh, dass wir so da sind, aber ohne die Mama irgendwie zu verbringen. Und ja, wir versuchen uns da irgendwie so Dinge zu überlegen, wie wir machen können. Also quasi am ersten Feiertag woanders hingehen und dort essen, aber schon auch als Familie zusammenkommen, um zusammen zu sein.
Mhm. Rita Lepski möchte einen Rat oder eine Hilfestellung. Gibt es bei der Versorgung, fragt sie, Unterschiede für gesetzlich versicherte Betroffene und Beamte? Kannst du da helfen?
Mit Beamten kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Im Zweifel natürlich irgendwie die Kasse da fragen. Ich meine, in der gesundheitlichen Versorgung, wissen wir alle, macht es halt doch oft einen Unterschied, ob ich privat versichert bin oder gesetzlich. Aber auch die gesetzlichen Versicherungen bieten total viel Unterstützungsmöglichkeiten. Also immer an die Pflegeversicherung wenden. Und ich sage mittlerweile auch immer in Vorträgen und Lesungen wirklich frühzeitig sich informieren, welche Leistungen gibt es, wie kann ich die anwenden und nachfragen, wenn man was nicht versteht. Weil diese Briefe, die man da bekommt und diese Infoschreiben, sind halt irgendwie manchmal ganz schön schwer zu verstehen. Gerade auch, wie man das dann im Praktischen umsetzen kann.
Aber du sagst auch, dass viel abhängt vom Hausarzt, den man hat, wie einfühlsam der ist oder wie.
Ja, wie viel Zeit der sich nimmt. Und ich habe vorhin gesagt, man kann ja nichts machen gegen die Krankheit. Klar, man kann nichts machen, aber es gibt schon Möglichkeiten, um jetzt Dinge noch zu stabilisieren oder Dinge zu erhalten. Also ich denke an sowas wie zum Beispiel eine Ergotherapie oder eine Physiotherapie oder Logopädie kann ganz vielen Menschen ja auch helfen. Und das sind Dinge, die man mit dem Hausarzt besprechen kann. Und da kommt vielleicht nicht unbedingt jeder Hausarzt drauf, vielleicht weil er sich auch nicht damit auskennt. Aber sowas auch wirklich anzusprechen und nachzufragen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch oder was können Sie uns denn empfehlen oder wo können wir uns denn noch hinwenden, um irgendwie eine Unterstützung für den Alltag zu bekommen.
Ich will dich hier nicht mit einem schlechten Gefühl aus der Sendung entlassen. Danke, dass du da warst, schon mal vorab. Aber ich habe hier noch ein paar Komplimente, die die Hörerinnen und Hörer stellvertretend geschrieben haben. Fritz aus Waldenburg, höre dem Gespräch schon eine Weile zu. Ich möchte der Dame, das bist du, ein Kompliment sagen. Sie spricht vom Herzen innig und sehr gefühlvoll, wie sie von Papa und Mama spricht. Allein ihre Sprache lässt die großen Erinnerungen zu. Viel Kraft für die nächsten Jahre wünscht er dir. Dann habe ich hier noch von Elfi eine berührende Sendung. Danke. Was mir ein besonderes Anliegen ist, schreibt sie noch, ist nach meinen Erfahrungen dieses Thema überhaupt. Schon Kinder und junge Leute sollten unbedingt Liedtexte und Gedichte mit Rhythmik auswendig lernen. Da sind wir wieder beim Punkt, weil das nachher etwas ist, was sich in einem anderen Bereich des Gehirns anscheinend abspeichert, dass das helfen kann. Eine sehr bewegende Sendung, schreibt Martin. Ich sitze gebannt vor dem Radio und habe heute keine Fragen. Auch nur das reine Zuhören geht natürlich. Und Dagmar hat geschrieben, ich bin heute durch Zufall mal wieder in eure Sendung gelandet und nun habe ich Zeit, auf einem Parkplatz konzentriert zuzuhören. Peggy, vielen Dank. Du sprichst mit dem Thema, glaube ich, viele Menschen an. Mach das bitte unbedingt weiter so. Und dann wünsche ich euch ein anderes Weihnachtsfest, aber trotzdem ein gutes Weihnachtsfest.
Danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.